Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis Podcast. Auch heute sitze ich hier nicht alleine, sondern habe mir eine sehr spannende Gesprächspartnerin eingeladen, die uns mitnehmen wird in ein Thema oder wo wir ein bisschen einsteigen wollen in ein Thema, was einfach für jeden Hundehalter so wahnsinnig wichtig ist. Und ich finde es immer fast noch wichtiger für all diejenigen, die sich so irgendeine tolle Beschäftigung mit Hund rausgesucht haben und sagen, boah, das finde ich so klasse, was die Hunde da alles machen. Und so, ja, ein bisschen vielleicht frisch in das Thema starten, den ersten Hund holen und dann feststellen, hui, ich brauche noch ein bisschen was anderes als nur die ganzen Trainingstechniken, wovon immer alle erzählen, nämlich einfach das Verständnis für dieses Wesen, mit dem ich da unterwegs bin. Und da habe ich mir jemanden eingeladen, die ganz viele Seminare in diesem Bereich gibt, die Trainer weiterbildet, die Bücher geschrieben hat, die ganz, ganz viele Projekte rund um Kommunikation mit dem Hund immer wieder anbietet und da, glaube ich, eine sehr, sehr große oder einen sehr, sehr großen Erfahrungsschatz mitbringt. Und ich bin ganz dankbar, dass sie sich die Zeit genommen hat. Liebe Stefanie Lang von Lang, schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Ich glaube, das ist nicht zu viel erzählt. Du bist rund um die Kommunikation Hund immer, immer, immer in Seminaren. Du hast Bücher dazu geschrieben. Du hast das Thema so vollends zu deinem Programm gemacht. Und vielleicht magst du dich für diejenigen, die dich jetzt noch nicht gesehen, gehört oder gelesen haben, einmal versuchen, ein kleines bisschen kurz vorzustellen,
wie das so genau. So mache ich sehr, sehr gerne. Also ich bin die Stefanie Lang von Langen, du hast es ja schon gesagt. Ich bin Tierpsychologin und Verhaltensberaterin und ich muss sagen, dass schon immer meine Faszination war, eben die Sprache der Hunde zu verstehen, sie zu entschlüsseln, sie richtig zu deuten. Also nicht nur die Hunde untereinander, sondern auch Mensch und Hund, weil wir können wahnsinnig viel davon lernen, wie Hunde miteinander umgehen. Das können wir schon auch in unseren Alltag umsetzen. Und es ist so, ich selber bin aufgewachsen in Kenia. Das ist Ostafrika. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da meine Liebe zu den Tieren natürlich erwacht ist. Ich war immer umgeben von Tieren aller Art. Ich bin aufgewachsen mit zwei Hunden, einem Schäferhund und einem Labrador, die mich da begleitet haben. Und ich habe mir als Kind schon immer so ein bisschen eingebildet, ich würde das alles verstehen, was die so mir sagen und sich sagen. Natürlich war das vieles hineinfantasiert, aber irgendwie, glaube ich, hat mich das geprägt. Und so bin ich jetzt hier und ja, und sehe mich zum einen als Dolmetscherin für die Hunde, für ihre Menschen. Und zum anderen auch ein bisschen als Detektivin, weil ich immer herausfinden möchte, was ist eigentlich hier vorgefallen? Warum ist der Hund so? Was hat dazu geführt? Und ja, das macht mir sehr viel Freude.
Ich wusste gar nicht, dass du in Afrika aufgewachsen bist. Da muss ich mich jetzt gerade outen. Aber wo du das so sagst, entdecke ich auch die Kette, die um deinen Hals hängt.
Ja, genau.
Die könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich sehe da einmal den Kontinent als Kette mit dabei. Also der Ursprung ist so, glaube ich, dann im Herzen immer mit dabei, wenn du mit den Menschen und ihren Hunden auch arbeitest. Und was war denn so der Weg für dich? Warum hast du gesagt, ausgerechnet das Thema Kommunikation, Sprache, Dolmetscherin für die Hunde werden, ist so mein absolutes Steckenpferd? Ich meine, du hast dazu Bücher geschrieben. In Kürze kommt ja auch die neue Auflage von Ich weiß, was du mir sagen willst heraus, erschienen im Müller-Rüschlikon-Verlag bereits. Und was ist so für dich der Grund gewesen, zu sagen, ach, ich mache jetzt nicht in Anführungszeichen einfach das Thema Erziehung, sondern wirklich so diese Sprache und wie Menschen mit Hunden gut zusammenkommen, das ist so absolut mein Steckenpferd. Was war da so für dich der Weg dahin?
Also ich habe in meiner Arbeit einfach beobachtet, dass extrem viele Missverständnisse ganz unbewusst zwischen Hund und Haltern eigentlich stattfinden. Also wir haben hier zwei Beziehungspartner, die zusammenleben und man hat sich ja den Hund angeschafft und man freut sich so. Und ich beschreibe das immer ein bisschen so, der Hund versucht jetzt Kontakt aufzunehmen mit uns und mit uns zu kommunizieren und macht das eben auf seine Weise. Also in gewisser Weise verhundlicht er uns. Andersrum versuchen wir auch mit dem Hund zu kommunizieren. Wir vermenschlichen ihn vielleicht hier und da ein bisschen zu sehr, wobei ich das nicht ausschließen mag, dass ich das nicht auch mache. Das ist auch okay. Aber irgendwie spricht der eine Chinesisch und der andere Italienisch und wir reden aufeinander ein und irgendwie merken wir, es passiert nicht so wirklich das, was ich mir erhofft oder erwartet hatte. Und dann passiert was Doofes, dann stellt man irgendwann die Kommunikation ein oder man denkt sich, na ja, dann mache ich halt mein Ding. Und dann ist man irgendwie als Mensch dann irgendwann hilflos, weil man das Gefühl hat, der Hund hört nicht, der ist nur abgelenkt, der ist nur irgendwo anders unterwegs. Und der Ursprung ist eigentlich immer ein Missverständnis in der Kommunikation. Also es ist selten so, dass ich sagen kann, okay, das ist rein Genetik oder nur die Erfahrung, die der Hund hat, sondern sie versuchen sehr wohl mit uns zu sprechen, weil sie sind ja Rudeltiere, sie sind interessiert am Sozialkontakt, sie wollen soziale Gemeinschaft und das wollen wir auch. Und da entsteht halt dann der Frust oder das Missverständnis oder die Interpretation, der Hund macht das, weil. Und das ist mir so aufgefallen und ja, und das hat mich eben dazu bewogen, genau da anzusetzen und weniger in Sitzplatz, Fuß aus. Das ist alles leicht lernbar, aber wirklich zu schauen, okay, wo kommt ihr denn wieder zusammen?
Jetzt hast du schon was gesagt, was ich auch oft feststelle, dass sehr viel interpretiert wird und bei dieser Interpretation für mich immer die Frage ist, wird überhaupt gesehen, was da konkret an Signalen überhaupt passiert und was signalisiert der Hund mir gegenüber und das ist so ein Punkt, den ich ganz wichtig finde zu lernen. Lesen und Interpretation sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das ist ja eigentlich auch bei uns im Deutschunterricht nicht anders. Also wir lesen ja eigentlich auch, oh Gott, ich kann mich noch daran erinnern, an die Leiden des jungen Werther und was das alles war, was man da an Lektüre gelesen hat. Man liest die Wörter und macht sich hinterher Gedanken darüber, was hat denn der Autor damit sagen wollen, konkret? Also was steht da zwischen den Zeilen? Und ist das so ein Punkt, wo für dich oft Missverständnisse verstehen? Und was ist vielleicht erstmal die Basis zu sagen, so können wir mal anfangen, das zu verbessern?
Ja, also es gibt zwei wesentliche Unterschiede zwischen Mensch und Hund in der Kommunikation, also ganz abgesehen von der Sprache selbstverständlich. Wir Menschen können unheimlich schnell unbewusst Doppelbotschaften senden. Also das heißt, wir haben eine Stimmung, eine bestimmte, machen aber dazu eine Körperbewegung, die nicht zusammenpasst. Das kann der Hund nicht. Der kann nur eindeutig kommunizieren. Und dann wird es halt für den Hund komisch und schwierig, und er fängt sich an, komisch zu verhalten. Und dann geht's los. Dann interpretieren wir, weil wir haben es doch jetzt eigentlich ganz nett gemeint, und jetzt weicht der Hund zurück. Der hat wahrscheinlich was Schlechtes erlebt. Also wir wollen uns das Verhalten dann immer irgendwie erklären. Aber das Verhalten ist nicht sauber, wenn wir nicht sauber kommunizieren. Also der Hund ist ja ein Resonanzkörper, wenn du so willst. Ja, wenn ich mit dem klar kommuniziere und er mich verstehen kann, dann werde ich zu 90% auch, solange der Hund gesund ist, eine klare Antwort kriegen. Ja, nein. Oder ja, selten vielleicht. Und das ist eben, das liegt eigentlich in der Natur des Menschen. Wir wollen uns alles immer schnell erklären. Oft hat es auch zu tun mit unseren eigenen Erfahrungen. Also das heißt, wir sehen auch im Hund ganz gerne Dinge, die wir kennen. Also ich kenne das, also ein Phänomen davon ist zum Beispiel, dass man sagt, okay, jetzt ignoriere mal den Hund, damit er sich entspannen kann. dass der jetzt nicht in der Erwartungshaltung stecken bleibt. Und dann geht es ganz vielen so, oh Gott, ignorieren, oh Gott, nein. Nein, das ist eine Zurückweisung, das ist Liebesentzug, das ist, jeder von uns kennt irgendwie Liebeskummer oder eben hat auch mal eine Zurückweisung erfahren. Und ohne dass wir es wollen, sehen wir in dem Hund die traurigen Augen, die so wie es uns gehen würde, wenn man uns zurückweisen würde. Und das ist so, da stehen wir uns im Weg und dann strahlen wir auch was ganz Komisches aus, ne? Wir haben Leid, irgendwie tragen wir Leid mit uns rum. Der Hund denkt sich dann, oh Gott, was ist denn hier bloß los? Fängt dann an, uns zu trösten vielleicht am Ende. Und so entsteht ein Geschwurbel, den keiner von beiden so meint.
Da sind wir eigentlich schon mittendrin im Dilemma. Das ist so dieses, wie soll man das jetzt sagen, wie der Hund einem unmissverständlich immer wieder die Möglichkeit gibt, mal in den Spiegel zu schauen, wo sind wir jetzt gerade wirklich beim Hundeverhalten oder wo interpretieren wir Sachen hinein, obwohl das vielleicht gar nicht so ankommen würde, wo wir eben einfach selber Assoziationen haben und so natürlich. Beide Individuen, du hast es eben auch Beziehungspartner genannt, natürlich beide Beziehungspartner so ihr Ding halt mitbringen und wir in der Regel ja so wahnsinnig viele Erfahrungen, weil wir einfach schon ein paar Jährchen oft länger auf dieser Erde sind als der Hund und bewusst alles mitnehmen und wenn wir uns ja gar nicht so die Gedanken drüber machen, dann vielleicht auch einiges durcheinander bringen. Was sind so Basics, wo du vielleicht auch gerade in Seminaren oder du bildest ja auch Hundetrainer weiter, hast da ja auch ein Ausbildungszentrum für Hundetrainer. Und was sind so deine wichtigsten Points eigentlich, wo es darum geht, wirklich erstmal Hundeverhalten anschauen? Wie kann das besser gelingen, dass man sich einfach nur anguckt, was ist, und nicht sofort alles Mögliche mit reinbringt, dass man da vielleicht so ein bisschen seinen Notizzettel im Kopf hat, nicht zu viel direkt mit alles reinzuschmeißen, was man jemals erlebt, gesehen, gelesen hat.
Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz spannende Sache. Also ich zeige in meinen Ausbildungen ganz, ganz viele Videos, wie Hunde miteinander interagieren. Und der Hund ist ja inzwischen, das ist ja das Tolle, so gut erforscht. Also wir haben wirklich ganz viel Forschung betrieben. Also da will ich nur kurz nennen, das Family Project von Adam Miklósy in Budapest. Die sind wirklich, also haben, da gibt es einen YouTube-Kanal, kann man sich anschauen. Also es ist so viel erforscht. Also wir können uns jetzt nicht mehr darauf zurückziehen, dass wir sagen, na ja, vielleicht ist das so. Also es gibt einfach genug Forschung, dass man sagen kann, okay, wir können Hundeverhalten beobachten, wir können es filmen, wir können uns das in Zeitlupe anschauen und dann kann man sehr klar und deutlich sehen, wie feine Signale gesendet werden, was sie beim Gegenüber auslösen. Hunde im Normalverhalten sind auch gar nicht laut. Also es gibt manchmal eine kleine Drehung vom Kopf, einen Blick nach da und schon das Gegenüber reagiert. Und das sind so die Signale, die uns so ein bisschen abhanden kommen. Also das ist etwas, was ich wirklich ganz viel mache, auch mit Live-Hunden, die also aufeinandertreffen in Seminaren, die wir filmen und danach anschauen. Und jeder sagt, ui, das hätte ich gar nicht gesehen, das ging so schnell. Und das kann man auch selber mal Hundeverhalten filmen und sich das immer und immer noch mal anschauen. Aber wichtig ist, dass man eine Grundlage hat, dass man Hundeverhalten zumindest mal eindeutig identifizieren kann und auch sich davon verabschiedet, eine, wie soll ich sagen, ein etwas hineinzuinterpretieren, was da vielleicht gar nicht ist. Weil ich meine, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. Der Hund ist im Hier und Jetzt und der reagiert auf das, was jetzt ist. Der denkt nicht an gestern, nicht an morgen, was vorhin war, sondern der macht jetzt dieses, der verhält sich jetzt. Und das ist eben das Schöne. Das können wir vielleicht vom Hund lernen. Das sollten wir. Und das Tolle ist auch an Hunden, die sind nicht nachtragend. Also wir denken ja dann 3 Tage darüber nach, dass dieser blöde Köter, wo ich so nett zu dem bin, jetzt schon wieder abgehauen ist im Wald.
Oh ja.
Und der Hund denkt sich, naja, wärst du mitgekommen, wärst du jetzt nicht so schlecht drauf. Also, das ist
Warum
eben der
bin ich schneller
Punkt.
mit den zwei klobigen Beinen da? Das
Ja, genau. Also,
heißt,
das ist ein wirklich wichtiger Punkt und man kann sich nicht mehr auf Interpretation herausreden. Es gibt einfach so viele Fakten, die inzwischen einfach klar zugänglich sind. Das heißt, das ist das, was ich unterrichte, was ich auch in meinen Workshops und Weiterbildungen unterrichte. Und Hunde dürfen und sollen sich verhalten. Ich bin begeistert von dem, wirklich von der klaren, feinen Kommunikation unter den Hunden. Ich bin total überzeugt, wenn man da seinen Blick schult, dann, und man, das braucht ein bisschen Schulung, damit man weiß, wo man genau hinguckt, weil man dann oft nur eine Sache anschaut und nicht das Gesamtbild. Also das kann man üben, das übt man bei mir sehr viel. Und die andere Sache, die mir persönlich am Herzen liegt, die sowohl meine Hundetrainer lernen oder Auszubildenden, weil es ist eigentlich mehr als Hundetrainer, sind schon Verhaltensberater dann auch, ist die saubere Analyse von Hundeverhalten. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt mit seinem Hund und der muss nicht mal problematisch sein, das ist ganz egal, sondern es spielt einfach viele Faktoren spielen eine Rolle. Zum Beispiel, wo ist der Hund her? Wenn wir jetzt Tierschutzhunde nehmen, ist es so, dass wir in den verschiedenen Bereichen von Europa bestimmte Spezialisten haben. Also alles, was wir, wenn wir nach Osten schauen, da haben wir ganz viel Herdenschutzhundartige. Ja, das spielt immer mit einer Rolle. Die sind extrem territorial, überwiegend extrem territorial. Die Menschen, die dort leben, leben einsam. Die wollen das auch gerne, dass der Hund was bewacht. Die finden es auch nicht schlimm, wenn der mal zubeißt. Also das heißt, das bleibt auch in den Genen drin. Wenn wir jetzt nach Spanien schauen beispielsweise, da haben, oder auch Italien, da haben wir passionierte Jäger. Ja, also die Südländer, die wollen jagen und die haben Jagdhunde aller Art. Das heißt, wenn ich einen Tierschutzhund aus dieser Region nehme, habe ich es wahrscheinlich mit Jagdverhalten zu tun. Aus dem Osten habe ich es wahrscheinlich mit territorialen Verhalten zu tun. Der Südländer, also vor allem der Spanier zum Beispiel, der hat über Jahrzehnte, also schon ganz, ganz lange, alles rigoros getötet, was aggressiv war gegenüber Kindern, Menschen, anderen Hunden. Das heißt, da habe ich tendenziell freundliche, sozialverträgliche Hunde, kann mir aber passieren, jagt wie Hulle. Na? Dann habe ich vielleicht aus einem eher östlicheren Region habe ich einen Hund, der ist zwar ganz gut zum Händeln im Jagdverhalten, aber auch nicht immer. Aber ich stelle fest, oh je, wenn der mal erwachsen ist, so Besuch kriegen ist, muss man schon planen. Also das ist das eine, was wir nie aus den Augen verlieren dürfen. Natürlich auch die Genetik von Rassehunden. Für was sind die mal gemacht? Also ich kann mir jetzt keinen Jagdhund anschaffen und mich dann beschweren, dass er irgendwie in der Pubertät anfängt, Interesse für Spurenlesen zu entwickeln. Also auch da kann ich ganz viel vom Verhalten eben in der Analyse schon mal sehen, was hat denn der für Talente? Ja, was macht der denn gern? Und dann gehört natürlich alles Mögliche dazu. Wie ist der Hund aufgewachsen? Also reizarm, überreizt. Na, die prägende Phase ist ja total wichtig. Und es geht hin bis zu, in welchem Hundetraining ist er gewesen? Was frisst er? Welche Gesundheitsthemen gibt es? Oder muss ich tatsächlich noch mal was abklären? Ich mache eine Ganganalyse. Also das sind alles so Dinge, die für mich zur guten Beratung und zum guten Hundetraining dazugehört, dass ich mir ein Gesamtbild mache, nicht nur vom Hund, auch von den Lebensumständen der Menschen. Also wir leben zu zweit. Also bei uns ist es nicht so, dass den ganzen Nachmittag lang Jugendliche rein und rausrennen. Das ist dann woanders, ist es dann ein bisschen unruhiger als bei uns. Also all das spielt eine Rolle.
Jetzt, bevor natürlich alle wieder aufschreien, ja, ist natürlich vollkommen fein und es sind Tendenzen und ich glaube, die darf man sich auch erlauben zu nennen, wenn man so viele verschiedene Hunde sieht, aus wo sie alle herkommen, ob welche Anlagen, das wissen wir natürlich alle. Es kann auch der Super Retriever nicht seine Antafel gelesen haben und keinen Bock auf Apportieren haben. Also das ist ja
Genau.
vollkommen logisch. Aber klar, ne, dass man erstmal auch, und da geht es ja dann eigentlich schon los, sich eigentlich vorher überlegt, was möchte ich prinzipiell in meinem Leben haben, wenn ich einen Hund dazu hole, auch wenn man sich das als noch nicht Hundehalter wahrscheinlich auch noch natürlich nicht 100% ausmalen kann, aber man weiß ja, oh, ich habe halt den ganzen Tag hier Kinderbesuch nachmittags, weil meine Kinder ihre Freunde gerne einladen. Da wäre halt ein Hund vielleicht passender, der prinzipiell oft mit den Eigenschaften genannt wird, dass er sehr menschenfreundlich unterwegs ist. Also da geht es ja eigentlich auch schon mit dem Verhalten los, dass man sich da mal Gedanken vorher darüber macht, was habe ich. Wenn man es jetzt natürlich hat und die Leute kommen zu dir oder zu deinen ja, Trainern, die bei dir ausgebildet wurden, oder wie gehst du so in Seminaren ran? Was sind für dich so ganz plakative Missverständnisse, die dir immer wieder über den Weg laufen, vielleicht? So ganz typische Sachen. Gibt es da überhaupt was oder ja, kann man das gar nicht so eingrenzen?
Ja, tatsächlich. Also noch mal ganz kurz zurück. Ja, ich stimme dir zu. Ich habe jetzt ein paar Schubladen aufgemacht, gell, dass die. Es gibt natürlich auch den nicht jagenden Hund aus Spanien. Aber eben dafür ist die Analyse gut, dass man ja den Hund sieht, vor Augen hat und dann schaut, okay, kann das sein, dass das mit der Genetik zusammenhängt? Und zu deiner Frage, ob es typische Missverständnisse gibt, ja, tatsächlich. Und zwar eine Sache, die mir häufig auffällt, dass zum Beispiel der Mensch zu mir kommt und sagt, mein Hund hat total Angst vor, ja, also zum Beispiel anderen großen Hunden oder den Kühen. Und dann schauen wir uns das mal in der Videoanalyse an oder Angst vor Radfahrern. Ja, und dann schauen wir uns das in der Videoanalyse an und dann sehe ich einen Hund, ja, der wild bellt und wild wedelt. Also, Angst ist immer mit eingeklemmter Rute. Hunde können bellen, wenn sie Angst haben, auf jeden Fall. Aber dieses Bild, was sich oft abzeichnet, ist ein totaler Noradrenalinausstoß. Also, Noradrenalin ist das sogenannte Kampfhormon. Das ist auch so eine Lerndroge. Also, es ist eigentlich kein Hormon, es ist ein Neurotransmitter. Und der macht, dass der Hund Glücksgefühle im Gehirn hat. So, das heißt, das erkennt man daran, dass der Hund vorne bellt und hinten wedelt. Ja, also der hat total, das ist total selbstbelohnend und für manche Hunde auch so ein bisschen eine Entladung. Ja, dass sie sagen, oh, danach geht's mir besser. So ein bisschen wie der cholerische Chef schreit rum, oh, jetzt, das war mal nötig. Also das wird oft fehlinterpretiert. Oder auch so der Klassiker, den ich kenne, ist zum Beispiel, ja, mein Hund ist total brav. Aber der, und er lässt alle Jogger vorbei und plötzlich dieser eine, der zehnte Jogger, der ist es dann. Oder der zehnte Radfahrer, der ist es dann. Also an dem Jogger oder an dem Radfahrer muss irgendwas gewesen sein, was mein Hund so getriggert hat, dass der jetzt, wahrscheinlich hat der nach Angst gerochen oder, ne, oder der hatte eine dunkle Jacke an. Das ist meistens ein Missverständnis, weil diese Entladungshandlung einem Jogger oder einem Radfahrer anzublaffen, hat oft seine Ursache im Tag vorher. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Hund hast, der, also du warst am Tag vorher Familienfeier, der Hund war den ganzen Tag, ist im Garten rumgedubbelt, grillen und so weiter, war also ganz viel wach, hat kaum Ruhephasen gehabt. Und jetzt gehst du am nächsten Tag, nachdem der Hund scheinbar ausgeschlafen hat, nach draußen. Und dann ist er noch so angespannt vom Vortag, weil der Cortisolspiegel ja nicht schnell abflacht, sondern manchmal hängt er ein paar Tage nach. Und da kann es einfach sein, dass er am nächsten Tag für den zehnten Jogger einfach keine Nerven mehr hat und ihn anblafft. Also zu 99% der Fälle liegt es nicht am Jogger oder am Radfahrer, sondern tatsächlich, wie war der Tag vorher? Viele berichten mir, stimmt, jetzt war ich mal eine Woche krank und auf dem Sofa konnte nicht so viel rausgehen und der Hund war irgendwie ansprechbarer. Also das ist auch so ein Klassiker.
Ich finde es gerade sehr spannend, was du sagst, weil das auch für mich so ein bisschen da reingeht, dass manche Verhaltensweisen ja wirklich, ich meine, wir können jetzt nicht 5 Stunden reden, wir hatten gesagt, wir machen so eine halbe Stunde, aber wenn man sich das, man kommt so von einem Gedanken zum nächsten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und wie du das jetzt so gesagt hast, ist ja auch manchen Menschen gar nicht so klar, dass das Verhalten trotz, dass es natürlich ein jetzt, wie du vorhin auch schon gesagt hattest, dass der Hund sich unmittelbar verhält, aber dass andere Dinge ja auch noch mit da reinspielen. Also wie halt auch der Hund grundsätzlich in seinem Leben bestimmt durchs Leben läuft. Also jetzt hast du gerade so ein Beispiel genannt, wo halt wirklich ein Tag super viel Trubel war und wo es dann auch trotz Gewöhnung vielleicht für den Hund stressiger war, als man sich das so erdacht hatte und dass dann einfach auch Reaktionen darauf folgen, die man jetzt nicht damit sofort in den Zusammenhang bringen würde, was ja auch so ein bisschen auf die Thematik dieser Grundbedürfnisse von Hunden, ich sage jetzt mal, einzahlt und zurückspielt, wo es ja auch von dir ein Buch zugibt. Und wie sehr glaubst du, dass manchmal, ich sag mal, Normalverhalten vom Hund ein bisschen in Vergessenheit gerät, auch so ob der Bedürfnisse, wo wir manchmal doch feststellen, ist schwierig, manches im Leben mit Mensch und Hund wirklich so zu gewährleisten?
Ja, also ich habe in diesem Buch die 5 Grundbedürfnisse der Hunde, ne, da habe ich eben so wirklich die Basics aufgegriffen. Ne, das ist das, was wir uns als Hundehalter auch immer fragen: Schläft der Hund genug? Bewege ich ihn ausreichend? Hat er ausreichend Beschäftigung? Ne, ist unsere Beziehung gut? Spielen wir zu wenig, zu viel miteinander? Und da ist es so, dass wir tatsächlich, da manchmal kann ich mir vorstellen, als Hundehalter oder Ersthundebesitzer vielleicht auch vor einem richtigen Wald stehen. Ne? Der eine sagt, oh mein Gott, du hast einen Hütehund, da musst du aber viel mit dem laufen. Oder du hast einen Husky, da musst du aber viel mit dem laufen. Das sind so Sachen, die dann einem so rumoren und man ist dann irgendwie, hat ein schlechtes Gewissen und so weiter. Und das ist eben etwas, was auch so ein bisschen unsere Leistungsgesellschaft, ne? Wir sind immer und überall erreichbar, ja. Wir haben unsere Handys, da ist alles drauf, E-Mails, ein kleiner Computer. Also wir sind so geflutet von sämtlichen Reizen und selber schon reizüberflutet. Und manchmal tun wir tatsächlich uns den Hunden Ähnliches an. Und wir verlieren so ein bisschen das Gefühl von: Was ist denn da noch normal? Was passt denn da? Und deswegen habe ich auch in diesem Buch das versucht zu beschreiben, weil ich auch festgestellt habe, die meisten Menschen, die zu mir kommen mit ihren Hunden, die sind total erleichtert, wenn ich ihnen sage, nee, du musst nicht 3 Stunden am Tag mit deinem Hund unterwegs sein. Der braucht es gar nicht. Da gibt es auch Forschung dazu. Was macht ein Hund, wenn er nicht bei Menschen lebt? Wie ist denn sein Rhythmus? Also, und ganz viele sind, also war gestern auch eine junge Frau da, die hat einen jungen, agilen Hund und hört hier immer irgendwo jemand auf der Schulter sitzen. Du hast einen jungen, agilen Hund, du musst raus, du musst mit dem was machen, der muss was erleben. Und der ist total überreizt. Die ist hier glücklich und viele auch manchmal mit Tränen der Entlastung, die hier rausgehen, weil sie sagen, boah, Gott sei Dank, ich muss gar nicht so viel, sondern dann wirklich gezielt und bewusst und die Qualität stimmt. Ja, also das ist etwas, wo wir uns selber echt entlasten können, wenn wir wissen, wie sind denn eigentlich die Grundbedürfnisse? Ja, wie viel braucht eigentlich der Hund? Und ich meine, ich kann mir so einen Hund natürlich auch, ich sag mal, hertrainieren, dass der dann auch wirklich 5 Stunden am Tag was mit mir machen will. Also so ist es nicht. Weil was man nicht vergessen darf, das ist vielleicht noch ganz wichtig auch für die Zuhörer. Wir haben in der Zucht und in der Selektion uns Hunde sozusagen produziert, die uns im Alltag unterstützen. Bei der Jagd, beim Hüten, beim Hausbewachen, also lauter Funktionen, also es sind hochspezialisierte Wesen. Und was wir auf gar keinen Fall wollen als Mensch, ist, dass der Hund wenn der jetzt 800 Schafe von A nach B treiben muss, dass der auf halber Strecke sagt, du nee, lieber Schäfer, ich bin in der Gewerkschaft, ich muss jetzt meine Ruhephase einhalten. Oder ein Polizeihund, der sagt, nee, jetzt übernimmt der Kollege, ich bin jetzt schon über meine Zeit hinaus, ich muss jetzt Pause machen. Also das haben wir dem, diese Instanz haben wir ihm rausgezüchtet, dem Hund. Und nach der Erschöpfung kommt also mit diesen Spezialisierungen, das ist nah am Dopaminsystem gekoppelt. Das heißt, wenn da, wo eigentlich die Instanz kommen sollte, okay, jetzt war es genug, jetzt brauche ich Pause, kickt das Dopamin ein und der Hund kommt in einen Rausch und kann über seine Belastungsgrenzen hinaus diese Tätigkeit fortführen. Das haben wir so gezüchtet. Das heißt, der Hund, wir müssen ihm helfen dabei, Ruhe zu finden oder das richtige Maß zu finden, weil die wenigsten Hunde kommen und sagen, du, nee, Frauchen, Herrchen, jetzt ist mal gut, ne? Jetzt machen wir mal Pause. Die laufen einfach immer mit, die hören nicht auf. Also die meisten nicht.
Ja, jetzt hast du mir gerade die Steilvorlage eigentlich gegeben, das noch so ein bisschen, ich sage mal, etwas nischenspezifischer auch zu verwenden. Denn wir haben ja auch, wenn wir in der Dummy-Arbeit unterwegs sind, in der jagdlichen Arbeit, natürlich freuen wir uns über großes Engagement von Hunden. Also die Bock haben, die Spaß haben, und da auch gerne viel machen wollen. Und ich erlebe es halt immer wieder, dass versucht wird, über teilweise auch zu viel dem Hund wie so eine Gewöhnung daran irgendwie geben zu wollen. Also wenn wir jetzt so einen jungen Hund haben, der hat halt für mich immer nur gewisse Kapazitäten mit dieser Aufregung, wenn es ihn halt doch ein bisschen mehr aufregt, dass die anderen auch mal was machen dürfen und nicht nur er alles machen darf. Dass da so viel oder dass so diese Rolle auch des Hundehalters da so den Wärter drüber zu spielen, eben auch zu sagen, okay, ich habe schon verstanden, dass ich einen Hund habe, der würde nicht aufhören. Also von sich aus schon dreimal nicht und der wird auch nicht da sitzen und müde werden, das zu reklamieren, dass er jetzt gerade irgendwie das nicht so gut findet, dass er nicht dran ist. Und das auch nochmal hervorzuheben, wie wichtig das ist, wenn ich mit einem Hund in so ein Rennen gehe, also wenn ich so eine Ausbildung mit meinem Hund durchlaufe, dass eigentlich ich so wahnsinnig viel darüber wissen muss, wie sowas funktioniert. Und auch, ich finde, die Verantwortung auch wirklich dann dafür trage, wie viel kann ich zumuten, was nicht. Und da auch so ein bisschen draus ableite, wie viel kann mein Hund da auch entsprechend ja, vertragen, so im Sinne von, wie viel ist gut.
Ja, und es gibt diese leistungsbereiten Hunde. Also ich selber bin ja totaler Fan von Jagdhunden. Also ich bin in der Jagdhunde-Szene sozusagen daheim. Ich mag die Hunde besonders gerne. Ich mache mit denen Nasenarbeit, also Mantrailing. So, das ist mein persönliches Hobby. Liebe ich alles, was die suchen und so weiter, finde ich mega. Und ich war ja auch viele Jahre in der Rettungshundestaffel und habe sowohl Trümmer, Fläche als auch Mantrailing selber einen Hund geführt oder auch unterrichtet oder ausgebildet. Und meine Beobachtung, und ich liege da richtig, wenn ich zur Forschung gucke, ist folgende. Die größte Dopamin, also das Dopaminsystem geht richtig los in der Pubertät bei Hunden. Und wenn ich vorher zu viel den Hund sozusagen aufs Grund, weil ich bin begeistert, ich habe jetzt den richtigen Hund mit den richtigen Genen und ich will da echt loslegen und auch was reißen. Wenn ich zu früh anfange, kann es sein, dass ich dann echt eine böse Quittung kriege, weil ich den Hund in einen Bereich bringe, in die Sucht. Also das heißt, in der Pubertät geht's los mit dem Dopamin, da ist alles spannend. Das ist ja auch bei uns Menschen so, dass wir am meisten gefährdet sind, Süchte zu entwickeln in der Pubertät. Das heißt, die Hunde, die ich beobachtet habe, wo die Hundehalter, und ich habe es übrigens auch so gemacht, das erste Lebensjahr der Hunde, Basics, Gehorsamkeitstraining, Ruhetraining, Frustration ertragen. Natürlich auch Halligalli, Drecksau, Party spielen, logisch. Ein junger Hund braucht es auch mal. Aber die Hunde, die sich selber gebremst haben und zurückgehalten haben und dann erst angefangen haben, wirklich peu à peu, wenn der Hund die geistige, nötige Reife gehabt hat, so mit 10 Monaten aufwärts, dann sind sie auch noch in der Pubertät und doof, aber da kann man schon was erreichen, wenn man vorher die Basis gelegt hat. Die waren nach hinten raus viel erfolgreicher, waren viel besser in den Prüfungen, waren schneller ausgebildet als die, die sehr, sehr früh angefangen haben, so mit 4 bis 6 Monaten Frühförderung zu treiben, weil denen sind die Synapsen dann durchgebrannt in der Pubertät. Und da habe ich auch in meiner Verhaltenssprechstunde auch schon den ein oder anderen Diensthund der Polizei hier gehabt, der einfach zu früh, zu schnell ausgebildet wurde, der dann nicht mehr steuerbar war. Ja, und das ist das, was also ich kenne die Dummy-Welt nur als Zaungast. Und ich habe die auch schon alle hier gehabt und so. Ich habe eine Trainerin, die macht das. Und ich kann das so gut beobachten, wenn hier die Gruppen sind, sehe ich genau, wer hibbelt da rum in der Line und wer sitzt da tiefenentspannt und sagt, jo, ich habe Bock, aber gleich darf ich los. Und das ist der entscheidende Unterschied. Da müssen wir Menschen uns bremsen, wenn wir solche Spezialisten haben. Ich weiß, es macht Spaß. Ich kenne das selber. Ich muss mich auch bremsen. Aber ich will einen gesunden, mental gesunden Hund.
Und ja, ja, bin ich vollkommen bei dir, weil natürlich in dieser Zeit das Gehirn einfach viel, viel empfänglicher ist für dieses ganze Dopaminzeugs, was da ausgeschüttet wird. Und vielleicht auch, ich würde das fast noch ausweiten, gerade bei den Hunden, die so, ja, auch gerade aus Arbeitslinien und so kommen. Ich kann es jetzt nur für unsere oder die Rassen, die ich halt sehr, sehr viel sehe, nennen. Aber das ist meine Beobachtung, dass die Pubertät ist ja auch gar nicht abgeschlossen mit einem Jahr, anderthalb oder so, sondern das ist ein viel, viel größerer Zeitraum. Und ich habe so das Gefühl, dass gerade diese Arbeitshunderassen auch manchmal viel, viel später da reinkommen, weil deren Fokus auch früh schon, sie sind so engagiert. Und also ich habe ganz oft, dass ich eher das Empfinden habe, die sind da recht spät drin. Und das ist dann auch diese Krux, dass man eigentlich irgendwie gerne in der Arbeit vorwärts kommen wollen würde und auf der anderen Seite übersieht, dass das immer noch ein Hund in der Entwicklung ist, der einfach gerade immer noch, auch wenn diese Leistungswelt es einem irgendwo anders versucht zu vermitteln, einfach piano und dosiert das braucht, was Grundlagen sind, was immer wieder diesen Rückzug bedeutet und da eben nicht permanent drauf zu feuern. Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt auch nochmal dieses Alter. Ich finde, das kann man ganz schwer festmachen. Kannst du das?
Ja, also es ist so, dass also so der Durchschnittshund, der braucht 3 Jahre, bis er erwachsen ist. Ja, klar gibt es da noch Unterschiede von Größe, Rasse und so weiter. Aber sagen wir mal so, die breite Masse, das sind 3 Jahre. Das heißt, der kommt dann irgendwann mit 8 Monaten aufwärts in die Pubertät und dann kommt es in Wellen. Also dann kommt es tatsächlich in Wellen. Man wacht einmal auf, denkt mir, um Himmels Willen, was ist denn das? Und am nächsten Tag geht es auch schon wieder. Also trotzdem. Es lohnt sich in der Zeit wirklich mit dem Hund zu arbeiten, aber eben in einer dosierten Variante. Also alles, was höher, schneller, weiter ist, wird mir später auf die Füße fallen. Das ist einfach so.
Das von dir zu hören, tut jetzt gerade irgendwie sehr gut. Man selber ist ja so in seiner Blase unterwegs und es ist für viele natürlich auch so ein Akt auf dem ja, seidenen Faden da irgendwie so durch und was ist gut, was ist richtig. Und ich kann das auch verstehen, dass man gerade am Anfang natürlich auch denkt, oh Gott, das ist so und der sagt das und ja. Aber immer wieder zurück auf das, wie ist der Hund, welche Bedürfnisse hat er, was ist wichtig und eben da auch immer wieder die Rücksicht drauf zu nehmen, wahnsinnig wichtig. Und also ich könnte mich da, glaube ich, jetzt noch gerade stundenlang mit dir, das hat jetzt noch was ganz anderes auf einmal losgetreten. Aber auf jeden Fall erstmal danke für deine Zeit, danke für deine Impulse. Und am 27.07., da erscheint die neue Auflage von deinem Buch Ich weiß, was du mir sagen willst. Und sicherlich auch die anderen Titel von dir erhältlich. Noch super spannend, wer jetzt sagt, oh Gott, da muss ich mal ein bisschen mich näher reinklinken. Ihr findet alle Informationen auf www.langvonlang.com. Die Seite verlinken wir natürlich hier drunter. Und da findet ihr alles zum Projekt, zum Bereich auch Weiterbildung für Hundetrainer, zur Ausbildung für Hundetrainer, was man bei dir alles machen kann. Da ist so alle Querverweise entsprechend drauf zu finden. Und ich glaube, es ist wichtig, dieses nochmal genauer hinschauen und sich immer dessen bewusst zu sein. Und ja, ich glaube, wir hatten ein paar sehr spannende Punkte drin.
Ja.
Wenn man da einmal wieder drauf hingeworfen wird, dann geht es auf einmal auch wieder viel besser. Und man kann es auch manchmal vielleicht ein bisschen mit Humor mehr sehen, wenn man denkt, ach du liebe Güte, jetzt habe ich schon wieder was erzählt und das ist ja eigentlich gar nicht das Hundeding gewesen, sondern das war meins. Aber gut, wenn man es dann so sehen kann. Jetzt will ich das auch gar nicht so ins Lächerliche ziehen. Ich glaube, du hast sehr, sehr häufig auch sehr, ja, verzweifelte Leute auch mit Sicherheit, die natürlich auch aus ganz anderen Verhaltensthemen zu dir kommen und für die es jetzt nicht so wichtig ist, dass der Hund ein bisschen aufgeregt bei der Arbeit ist oder
Nein.
so, sondern auch ganz, ganz andere Kandidaten. Wann darf man sich an dich wenden? Vielleicht das noch so zum Abschluss.
Genau, also natürlich jederzeit. Also ich mache Verhaltenssprechstunden, das heißt, ich gehe wirklich mit jedem Hund-Mensch-Team der Sache ganz, ganz tief auf den Grund. Dazu muss man nicht hierher kommen. Also wenn man herkommen kann, sehr gerne. Gibt auch bei mir so Trainingscamps und so, aber jetzt für die Verhaltenssprechstunde, wenn ihr, also wenn der Hörer unter euch sagt, Mensch, ich möchte mal die Persönlichkeit und das Verhalten meines Hundes echt mal gut analysiert bekommen, ich kann aber nicht zu dir reisen, ist das kein Problem. Es gibt bei mir eine Videoanleitung, das heißt, man muss ein bisschen Hausaufgaben mir schicken vorher und einen Fragebogen ausfüllen und dann gibt es mit mir einen Zoom-Termin. Und dann gehen wir der Sache aus dem Grund. Ich frage ganz viele Fragen, analysiere die Videos, zeige die nochmal, die jeder gemacht, also die jemand mir geschickt hat. Und so kann man auch aus der Ferne das eben machen. Und da meine zweite Muttersprache Englisch ist, kann ich das auch selbstverständlich in Englisch.
Das ist natürlich auch ein großer Vorteil für den einen oder anderen, der das dann hören möchte und sich da auch an dich wenden möchte, dann auch entsprechend in Englisch. In diesem Sinne, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, für deine Impulse und ja, bin schon ganz gespannt, was so dann in dem Buch, in der neuen Auflage vielleicht dann nochmal für die ganzen Leutchen, die sagen, okay, das brauche ich jetzt unbedingt, muss ich mal reinschauen, dann nochmal daraus natürlich einen tieferen Einblick dann auch für sie ergibt. Und ja, ich danke dir
Wer,
sehr für deine
wer,
Zeit, hat mich eine Freude gemacht.
vielleicht noch ein Satz zu dem, zur überarbeiteten Neuauflage. Es ist so, dass wir, also dass wer das Buch liest, wird auch ein bisschen was über meine Biografie in Afrika erfahren. Das habe ich da mit eingestreut.
Sicherlich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, immer die Wege, wie wir so mit den Hunden, wie es so zu den Hunden kommt, sagen wir mal so, die geben einem ja auch einen guten Einblick darauf, was ist dann in der Arbeit auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank dafür. Seite verlinken wir unten drunter. Alle Informationen zu Stefanie Lang von Lang erfahrt ihr natürlich dort. Und wenn ihr Bedürfnisse habt, euch dann auch dort melden zu können, findet ihr alle Kontaktdaten auf ihrer Seite. Vielen Dank.
Ich sage herzlichen Dank, es hat mir viel Spaß gemacht.
Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.